Rainer, lies mal vor. Kapitel 15. Inzwischen hatte das Schicksal uns in der Montague Street eine böse Enttäuschung vorbereitet. Auf dem Tisch der Halle lag ein Brief mit dem Dienststempel Scotland Yards, und dieser Brief enthielt die kurze Mitteilung Inspektor Charleses, dass Captain Armstrong vor 6 Monaten in Yucatan am gelben Fieber gestorben sei.
»Pech«, knurrte Taunton, »aber das darf uns nicht mutlos machen. Wenn Armstrong schon tot ist, so haben wir immer noch sein Buch. Bücher werden von Verlegern veröffentlicht und Verleger zahlen Honorare. An den Verleger von Quer durch Sumatra wird inzwischen Armstrongs Nachlassverwalter herangetreten sein, und der Nachlassverwalter müsste uns denjenigen nennen können, der die Habseligkeiten des Forschers erbte. Wollen wir wetten, Cassilis, dass etwa in Armstrongs Besitz verbliebenes Gift nach seinem Tod Eigentum der Dame mit den Leopardenklauen wurde?«
Dann schwieg er, kniffte und faltete den Brief des Inspektors, ohne sich seines Tuns bewusst zu werden, und sagte nach einer langen Pause,
»Und mit dieser Dame heißt es sehr, sehr sorgsam umgehen.«
Unmöglich für mich, ihm noch länger zuzuhören und nicht an die andere Aufgabe, die unsere harrte, zu erinnern. »Haben Sie schon irgendeinen Plan für die Wiedererlangung der Briefe, Sir Frank?« fragte ich ängstlich.
»Ja.«
Er streifte mich mit einem verschmitzten Blick.
»Sie haben ganz recht, mein lieber Junge, sich für diese Seite unseres Falles mehr zu interessieren. Lady Violet zu schützen ist viel wichtiger als Weathers Mörder zu entdecken, was? Die Lebenden kommen vor den Toten. Ganz vernünftiger Standpunkt ihrerseits. Wissen Sie wohl, dass ich nicht abgeneigt bin, Ihnen diese Arbeit anzuvertrauen? Wenn Weathered die Briefe in seinem Haus aufbewahrte, verfügt jetzt die Witwe darüber. Fahren Sie morgen früh mal nach der Warwick Street und bitten Sie Mrs. Weathered um eine Unterredung.«
Ich dachte an die ziemlich beschränkte Witwe, die offenbar so ganz von ihrer Tochter beherrscht wurde, und versprach mir von diesem Interview nicht viel. »Ohne Miss Neobards Einwilligung wird sie sich schwerlich von den Briefen trennen«, bemerkte ich trübe, »selbst wenn sie darüber verfügt.«
»Versuchen Sie ihr Heil«, drängte der Gelehrte. »Mich würde es nicht wundern, wenn diese Frau, so naiv sie auch aussieht, tiefer in die Geheimnisse ihres Gatten eingedrungen wäre als Betty mit ihrer ganzen Eifersucht. Stille Wasser sind tief, vergessen Sie das Sprichwort nicht. Trachten Sie danach, sie allein zu sprechen und ihr die Sachlage als Frau und Mutter vor Augen zu führen. Fragen Sie, was sie fühlen würde, wenn ihre eigene Tochter einem Arzt vertrauliche Briefe geschrieben hätte und die Briefe in die Hand eines Fremden gelangten. Ich gebe mich der Zuversicht hin, dass Sie, wie man so sagt, etwas aus Mrs. Weathered herausquetschen werden.«
»Und wenn es mir misslingt?« Taunton presste grimmig die Lippen zusammen.
»In diesem Fall werden wir ihr zeigen, dass ihre eigene Tochter keineswegs schon aus dem Kreis der Verdächtigen ausgemerzt wurde. Wir haben beide aus Betty Neobards Munde ein Geständnis gehört, das sie nicht unter dem Siegel der Verschwiegenheit abgelegt hat.«
Am nächsten Morgen machte sich mein Chef bald nach dem Frühstück zu Armstrongs Verleger auf, und ich rüstete mich für eine schwierige Aufgabe in der Warwick Street. Schwierig und peinlich war sie. Die Aussicht, einer Mutter die Verfolgung ihrer Tochter wegen eines Verbrechens androhen zu sollen, dessen ich sie nicht für schuldig glaubte, stieß mich derart ab, dass ich mich von vornherein entschloss, Taltons Wink nicht zu befolgen. Die Jalousien von Weathers Haus waren herabgelassen, was sich auf die drinnen erfolgte Aufbahrung der Leiche schob. Indes währte es merkwürdig lange, bis sich jemand auf mein Klingelzeichen meldete, und als der junge Butler mir endlich die Tür öffnete, bot er durchaus nicht den Anblick eines herrschaftlichen Dieners.
»Mrs. Weathered ist nicht da«,
erklärte er mir ohne sonderliche Höflichkeit.
»Die Beerdigung hat gestern stattgefunden und die Damen haben die Stadt verlassen.«
»Und wohin sind Sie gereist?«
»Ich habe den Auftrag zu sagen, dass Briefe nachgesandt werden«,
erwiderte er kalt. Mehr bekam ich nicht aus ihm heraus. Allem Anschein nach waren Betty Neobard und ihre Mutter geflohen. Sobald ich meine erste Überraschung überwunden hatte, fühlte ich eher Erleichterung als Enttäuschung. Nun würde Tarleton persönlich die Sache in die Hand nehmen müssen, und ich vertraute seiner Verhandlungsfähigkeit viel mehr als der meinigen. Während des Lunches berichtete ich ihm von meinem Misserfolg.
»Unsere Freundin Betty hat einen Schnitzer gemacht«, gab er zur Antwort,
und der harte Zug um seine Mundwinkel verhieß nichts Gutes für die Flüchtigen.
»Sie sollte doch wissen, dass sie sich nicht lange verbergen kann, wenn die Polizei sie ernstlich sucht. Möchte nur wissen, was sie ihrer Mutter eingeredet hat, dass diese in den Fluchtplan einwilligte.«
Mir schien, als hielte er etwas vor mir zurück. Jedenfalls murmelte er irgendetwas Unverständliches in seinem Bart und eilte plötzlich ans Telefon. Als er wieder am Tisch Platz nahm, teilte er mir mit, dass er die Polizei auf ihre Fährte gehetzt habe, ohne jedoch die Briefe zu erwähnen.
»Im Übrigen ist mir das Glück heute Morgen holder gewesen als Ihnen, Cassilis«,
setzte er hinzu, indem er sich ein Glas Wein einschenkte.
»Von Armstrong befand sich zur Zeit seines Todes ein neues Buch im Druck, so dass seine Verleger in ständiger Verbindung mit dem Nachlassverwalter stehen. Oder vielmehr der Nachlassverwalterin.«
Ich stutzte über diese Richtigstellung, weil Tarleton sie besonders betonte.
»Sie ist Armstrongs Schwester«, erläuterte er, »seine einzige. Auch sonstige nähere Verwandte sind nicht vorhanden. Wenigstens hat er alles, was er besaß, dieser Schwester vermacht, wie ich mich heute durch Einsichtnahme in sein Testament in Somerset House überzeugte. Ob sie verheiratet oder Witwe ist, wusste der Verleger nicht, aber er nannte mir Namen und Adresse. Mrs. Amelia Baker, Carlisle Square, Chelsea.«
»Carlisle Square«, rief ich, »also ganz in der Nähe vom Domino Club.« Mein Chef betrachtete mich einen Augenblick leichter Enttäuschung.
»Weiter fällt Ihnen nichts auf, junger Freund? Nichts hinsichtlich des Namens?«
»Amelia Baker«, wiederholte ich im Stillen. »Baker. Ungefähr der gewöhnlichste aller englischen Familiennamen. Hunderte von Bakers mussten im Londoner Adressbuch verzeichnet sein, und dessen ungeachtet hatte ich ein dunkles Gefühl von irgendeiner Verbindung, die ich nicht klar fixieren konnte.«
»Hier«,
Tarleton reichte mir die Namensliste über den Tisch, die ich vor 3 Tagen hatte abschreiben müssen. Sie schloss: »Mrs. Baker, 35.
»Aber selbst wenn es sich erweist, dass wir die Leopardin aufgespürt haben«,
fuhr mein Chef fort,
»sind wir noch dem Beweis schuldig, dass sie Weathered ermordete. Der Kellner erzählte uns, sie habe das Fest vorzeitig verlassen, Stunden, ehe sich bei dem Doktor Vergiftungssymptome zeigten. Cassilis, vorschnell wie die Jugend ist, wollten sie schon frohlocken, aber mir sagt mein Instinkt, dass ich noch viel tiefer schürfen muss, um endgültig die Wahrheit ans Tageslicht zu fördern. Kein Verbrechen ist so schwierig aufzudecken als das, bei dem eine Frau eine Rolle spielt. In diesem Fall stoße ich überall auf Frauen, und jede Frau ist für den gescheitesten Mann ein Rätsel. Und nun hören Sie, wie der Polizeibericht über die Mrs. Baker aus Weathers Terminbuch lautet. Witwe in unabhängiger Lebensstellung, durchaus guter Leumund, geschätzte Kunden bei einheimischen Geschäftsleuten, hält sich 2 Dienstboten, interessiert sich für wissenschaftliche Dinge, Schwester von bekanntem Forschungsreisenden, pflegt zahlreichen Verkehr in Chelsea, Freunde unter Künstlern und Literaten, liebt Tiere sehr, vor allem Katzen und Vögel, ernstliche Erkrankungen der Dame nicht bekannt, bei leichter Grippe vom nächsten praktischen Arzt behandelt. Mit Weathered ist keine Verbindung aufzufinden. So, Das ist der Rapport.
Er enttäuschte mich schwer. Die mir vorschwebende Vision von einer wutentbrannten Frau im Leopardenkostüm, die finstere Rachepläne gegen einen Erpresser schmiedete, verging in Dunst. Diese harmlose, bejahrte Dame, die in guter Nachbarschaft behaglich ihre Zinsen verzehrte, sich mit Tieren vergnügte und künstlerische und intellektuelle Leute in ihr heimzog, passte nicht zu dem Bild, das meine Fantasie gezeichnet hatte. Talton faltete den Bericht zusammen und steckte ihn in seine Tasche.
»Wir werden diese Dame aufsuchen und sehen, was wir herausfinden können«, schloss er.
»Was gibt es da wohl herauszufinden?«, dachte ich mit einer gewissen Überheblichkeit. Und so dachte ich auch noch, als Taltons Wagen vor einem Haus hielt, das, im Gegensatz zu den Nachbarhäusern, ein bisschen vernachlässigt aussah. Trotz der beiden Dienstboten hätte die Treppe dringend des Scheuerns bedurft und die Farbe der Haustür bewahrte getreulich die Spuren schmutziger Finger. Auf Taltons wuchtiges Klopfen und Schellen ließ sich endlich ein Hausmädchen blicken, das seinen Arbeitskittel auch nach Beendigung der morgendlichen Hausarbeit nicht abgelegt hatte. Die Diele, die wir betraten, glich mehr einer schlecht aufgeräumten Rumpelkammer als dem Vorraum eines Damenheimes. Offensichtlich hatte der Forschungsreisende auf seinen Streifzügen manche Schätze eingesammelt, die seine Schwester nicht gerade vorteilhaft aufbewahrte. Eingeborenen Waffen verschiedenster Art waren irgendwie an die Wände genagelt, so dass sie sich oft gegenseitig verdeckten. Hörner und Geweihe von allen möglichen Vierfüßlern krönten in unübersichtlichem Wirrwarr sämtliche Türen, und unsere Füße verhedderten sich in einem schmutzigen Büffelfell, das unordentlich zusammengeschoben auf dem Fußboden lag. Das Mädchen, ohne Obacht zu geben, ob wir folgten oder nicht, stapfte uns voran die Treppe hinauf und stieß oben die Tür eines Zimmers auf, das vermutlich auf die Bezeichnung Salon Anspruch erhob.
»Ich will sagen, dass Sie da sind.«
Mit diesem unfreundlichen Versprechen verließ sie uns, und Talton guckte mich, nachdem die Tür recht geräuschvoll zugeklappt war, schmunzelnd an.
»Das erinnert mich an einen Ausspruch, den einmal jemand über einen anderen berühmten Reisenden tat. Sir So-und-so ist ungeheuer begabt, mit Wilden zu verhandeln, weil er genauso wild ist wie Sie.
Captain Armstrong scheint dieselbe Begabung gehabt zu haben. Wenigstens gibt mir der Haushalt seiner Schwester Grund zu dieser Vermutung.« Der Salon glich ebenfalls einem schlecht geordneten Museum. In jedem Winkel traf das Auge auf Kästen mit ausgestopften Vögeln. Ein mangelhaft erhaltener Fisch von enormer Größe, dem ein Auge fehlte, verlangte eine ganze Wand für sich allein. Im Übrigen war der Raum vollgepfropft mit wackeligen kleinen Tischchen und jenen bei der vergangenen Generation so beliebten Nippes-Etagieren und Vertikos, jedes einzelne Stück mit Kuriositäten beladen. Muscheln, eingeborenen Schmuck, Perlen und primitive Messer in farbigen Lederhülsen. Was unsere Aufmerksamkeit natürlich am meisten fesselte, waren die Felle, die über den ganzen Boden verfügten und jede Bewegung schlichtweg unmöglich machten, sofern man sie nicht durch Hüpfen und Springen bewerkstelligte. Sämtliche in Afrika heimischen Tiersorten, mit Ausnahme des Elefanten, glaubte ich vertreten. Auch zwei Leopardenfälle entdeckten wir, und mein Chef wies triumphierend auf sie hin. Keines war in der üblichen Weise auf Stoff montiert. Die Besitzerin konnte sie aufgenommen und ohne die geringste Schwierigkeit über ihrer Schulter befestigt haben. Mrs. Baker hatte es nicht eilig mit ihrem Erscheinen, vermutlich weil auch um 4 Uhr ihre Siesta noch nicht beendet war. Das Gewand, in dem sie sich endlich im Türrahmen zeigte, sollte wohl eine Teagown sein, obwohl es stark an einen Schlafrock gemahnte. Strohgelbes, krauses Haar umrahmte ein frisches, vogelähnliches, vorwitziges Gesicht. Aber welchen Eindruck von Nachlässigkeit und Schlampigkeit Mrs. Bakers Erscheinung und Umgebung auch hervorrief, Man vergaß sie über ihrer durchaus echten Herzlichkeit.
»Ich schäme mich, dass ich Sie habe warten lassen, Sir Frank«, rief sie, indem sie sich meiner Hand bemächtigte. »Aber lieber Gott«, schwatzte sie weiter, ehe ich ein Wort sprechen konnte, »da habe ich den Sohn mit dem Vater verwechselt. Wie geht es Ihnen, Sir Frank? Eine solche Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn habe ich noch nie erlebt.«
Mein Chef befreite seine Hand lächelnd aus der ihrigen.
»Sie schmeicheln mir, gnädige Frau. Dr. Cassilis ist, ich bedauere es sagen zu müssen, kein Verwandter von mir, sondern mein Assistent.«
Dies verwirrte Mrs. Baker in keiner Weise.
»Da habe ich mich schön blamiert«, lachte sie hell heraus. »Und dabei kenne ich Sie so gut. Dem Namen nach selbstverständlich. Und wenn ich an alle unsere Krankheiten denke, deren Urheber winzige, feine Insektchen sind. Ah, Sir Frank, die Menschheit kann Ihnen für Ihre Leistung nicht genug dankbar sein.«
Ich zweifelte nicht, dass die Hausherrin Tarleton mit irgendeinem anderen Wissenschaftler gleicher oder noch größerer Bedeutung verwechselte. Möglicherweise sogar mit dem unsterblichen Pasteur. Wie es auch sei, nimmermehr konnte dieses gutmütige Plappermaul bei der Tragödie im Dominum-Club mitgewirkt haben. Und wenn sie auch in jener verhängnisvollen Nacht dort geweilt hatte, Schuld an Weathers Tod trug sie nicht. Mit einer Behendigkeit, um die ich sie beneidete, hüpfte sie über die vielen Fallgruben, die den Fußboden bedeckten, und verstaute uns beide in zwei bequeme Stühle, während sie sich zwischen Kissenbergen auf dem Divan vergrub.
»Ich hoffe, Sie werden mein herzlichstes Beileid zum Tode Captain Armstrongs auch noch nachträglich annehmen«,
gelang es Sir Frank endlich einzuwerfen.
»Na, Sie haben meinen Bruder natürlich gekannt«, rief des Toten Schwester strahlend. »Wer kannte ihn nicht? Aber was für ein Mann war er auch? Der größte Forschungsreisende, der je gelebt hat. Er würde Amerika entdeckt haben und Livingston und den Nordpol, wenn es da nicht schon andere vor ihm besorgt hätten.«
Dann huschte ein trüber Schatten über das Vogelgesichtchen.
»Ich weiß, in Geldsachen war er nachlässig. Das rührte von seiner großmütigen, gebefreudigen Natur her. Hat er einen der Herren etwa angepumpt?«
Diese Frage wurde in einem resignierenden Ton gestellt, den ich verstand, sobald Tarleton und ich eine derartige geschäftliche Transaktion mit dem verschiedenen Captain Armstrong wahrheitsgemäß verneint hatten.
»Gott sei Dank«, seufzte die gute Schwester. »Seit die Zeitungen seine Todesnachricht verkündeten, haben sich so viele seiner Freunde bei mir eingestellt, und ausnahmslos brachten sie eine Quittung Edgars für Geld, das er ihnen schuldete. Ich habe sie selbstverständlich alle befriedigt. Aus meinen eigenen Mitteln, denn der arme Edgar hinterließ nichts.«
Ich warf meinem Chef einen erstaunten Blick zu. Aber er kannte die Welt besser als ich, wie seine Antwort zeigte.
»Da seine Bücher, so wertvoll sie für die Wissenschaft sind, ihm keinen materiellen Gewinn bescherten, habe ich befürchtet.«
Mrs. Baker schüttelte trübselig den Kopf.
»Nicht ein einziges hat die überhaupt die Unkosten wieder eingebracht. Ich musste das Geld für die Veröffentlichung vorstrecken, und ich werde es wohl aufs Verlustkonto schreiben.«
»Immerhin besitzen Sie wertvolle Erinnerungsstücke an Ihren Bruder«,
entgegnete mein Chef.
»Diese Leopardenfelle zum Beispiel sind herrlich.«
»Ah ja«, jetzt strahlte das Gesichtchen wieder. »Alles, was er von seinen Reisen heimbrachte, gab er mir. Es ist eine wundervolle Sammlung, nicht wahr? Die Leute sagen, ich sollte sie der Nation schenken. Ich glaube wirklich, dass ich dereinst dieses Haus mit seinem gesamten Inhalt als Stiftung hinterlasse.«
Wir konnten diese löbliche Absicht nur billigen, und hierauf schnitt Tarleton den heiklen Punkt an.
»Captain Armstrong würdigte mich nach der Rückkehr aus Sumatra der Ehre seines Besuches. Er hatte von mir als einem Fachmann auf dem Gebiet der Gifte gehört und brachte mir eine Probe.«
»Ich weiß, was Sie meinen, Sir Frank, ich weiß. Den Giftschwamm, der rings um den Opasbaum wächst. War das nicht eine wundervolle Entdeckung meines Bruders? Ich kann Ihnen sagen...«
Und plötzlich gab sie sich einen Ruck und versank in Schweigen.
Bei seinem Besuch überredete ich ihn, mir die ganze Giftmenge zu verkaufen, bemerkte der Gelehrte, ohne sich um dieses jähe Verstummen zu kümmern. Aber seither ist mir der Gedanke gekommen, er könnte ein wenig als Probe zurückbehalten haben. Träfe dies zu, so wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir auch den Rest abtreten würden.
Mrs. Baker beäugte uns mit einer leichten Befangenheit.
»Ich weiß, ich kann Ihnen vertrauen, Sir Frederick. Und wenn Dr. Castle Ihr Assistent ist, ihm bestimmt auch. Der liebe Edgar ließ mir eine kleine Flasche voll hier, schärfte mir aber ein, niemand davon Mitteilung zu machen.«
Ich gewahrte, wie Tarltons Brauen bei dieser alarmierenden Nachricht auf- und abzuckten.
»Das war ein sehr guter Rat«, erwiderte er dennoch ruhig. »Jedoch, da Ihr Bruder mir Vertrauen schenkte, hoffe ich dasselbe auch von Ihnen. Wollen Sie die Güte haben, mir die kleine Flasche zu zeigen?«
Mrs. Baker schnellte behend von ihrem Kissenberg fort.
»Ich bin sogar froh, wenn ich den Kram loswerde«, murmelte sie. »Sehen Sie, ich habe stets die Vorsicht beobachtet, ihn unter Verschluss zu halten.«
Sie nestelte ein dickes Schlüsselbund aus den Falten ihres Kleides hervor. Schlüssel waren es der landläufigsten Art, wie sie jedes Eisenwarengeschäft führt. Mit einem von ihnen öffnete sie die Tür eines kleinen Zierschränkchens und steckte den blonden Wuschelkopf in das Innere. Dann ein Aufschrei.
»Barmherziger, die Flasche ist fort!«